Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, wir nehmen an einem Mittwoch auf, ihr Lieben. Jetzt habe ich die Moderation an mich gerissen, ne? Eigentlich solltest du ja moderieren.
Ja, könnte ich auch machen.
Könntest du auch machen, ne? Aber ist jetzt egal. Bono, warum sind wir hier nur zu zweit? Was ist los? Was ist los an einem Mittwoch?
Ja, weil zum einen mal ich am Wochenende nicht verfügbar sein werde. Und zum anderen Dennis auch bereits ja jetzt in der letzten Woche erklärt hat, dass er jetzt zu den normalen Zeiten eigentlich auch nicht verfügbar sein wird, weil er sich gerade alleine um seine beiden Kinder kümmern muss. Dementsprechend ist das hier eine zeitliche Jonglage, mit der wir jetzt hier einfach zusammenkommen.
Genau.
In dieser Konstellation.
Ihr Lieben, und so ist das, ne? Das ist in letzter Zeit ab und zu mal vorgekommen. Wir könnten morgen aufnehmen, aber morgen wiederum habe ich meinen süßen Sohn bei mir und der schläft auch bei mir. Das heißt, morgen Abend kann wiederum ich nicht. Also es ist schwierig. Deshalb haben Bono und ich eine kleine andere Version des Herrenspielzimmers, die wir euch präsentieren möchten. Und zwar hat Bono gerade, wir haben gerade noch so ein bisschen auf Dennis gewartet, ob er es vielleicht schafft, so seine Kinder ins Bett zu bekommen. Und da hat Bono ganz cool irgendwelche Headlines oder hat sich irgendwelche Artikel rausgesucht und wir haben kurz darüber diskutiert. Und das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Und deshalb haben wir gesagt, wir nennen das Ganze Bono recherchiert, die heutige Ausgabe des Herrenspielzimmers. Und wollen euch jetzt demonstrieren, wie das Ganze abläuft. Und ich fand das sehr interessant, was Bono da so rausgesucht hat. Und ich habe auch ein, zwei Sachen mir rausgesucht gerade.
Nicht schlecht, ja. Also im Kern geht es natürlich um unterschiedliche News, die gerade auf deutschsprachigen Plattformen dabei sind und die vielleicht jetzt nicht jeder halt mitbekommen hat, weil es ein relativ breites Spektrum ist auch an Sachen, die hier gegebenenfalls eben abgedeckt werden können durch die ganzen Artikel, was dann uns auch wieder die Möglichkeit gibt, halt mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen gerade zu interagieren und da halt einfach euch auch auf den neuesten Stand zu bringen, falls ihr eben nicht mit dem Luxus eigentlich ausgestattet seid, derzeitig komplett alle möglichen unterschiedlichen Newsportale mal zu durchwühlen nach interessanten Dingen oder halt nicht in diese Rubriken halt reingegangen seid, wie wir das jetzt getan haben. Insofern ist das hier ja dann auch einfach genau der Mehrwert, den wir versuchen wollen, durch so einen Podcast für euch zu bieten. Ne? Denn wir wollen ja mit eurer Zeit respektvoll umgehen, die ihr uns jede Woche ja eigentlich anteilig zuwerden lässt.
Ja.
Ungefähr. So habe ich es gelernt von Steve Krömer. Ne?
Okay.
Und möchte er das auch grundsätzlich machen.
Ja, sonst gibt's Peitschenhiebe, ne? Weißt du, wie das läuft hier?
Das ist ein strenges Regime und ich möchte mich dem gegenüber jetzt auch nicht sonderlich auflehnen.
Ja.
Und mit strengen Regimen fangen wir heute auch einfach mal an. Und zwar gibt es einen relativ langen Artikel. Ich werde das jetzt hier nicht komplett einfach durchgehen, weil sonst auch der ein oder andere gegebenenfalls so ein bisschen abschaltet. Aber wir werden mal durch so ein paar, eigentlich Grundpunkte da gehen. Und zwar ist der Artikel aus der Zeit und er geht um Feminismus in China, sexueller Rohstoff. Eine Studentin fliegt von ihrer Uni, weil sie eine Nacht mit einem Ausländer verbrachte. Der Fall spaltet das chinesische Netz und zeigt, warum die kommunistische Partei den Feminismus fürchtet. Gehen wir einfach mal ganz kurz einen leichten Abschnitt da rein, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Man muss sich Chinas Frauen als glückliche Menschen vorstellen. Für ihre Befreiung und Entwicklung sowie die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpft die kommunistische Partei Chinas seit ihrer Gründung. So steht es in ihrem gerade veröffentlichten Weißbuch, mit dem die Machthaber der Volksrepublik den sozialistischen Weg der Frauenentwicklung mit chinesischen Merkmalen preisen. Was nicht drin steht, warum die Führungsspitze der Partei ausschließlich männlich besetzt ist. Nun liegen Anspruch und Wirklichkeit in Chinas politischer Kommunikation oft weit auseinander. Das propagandistische Weißbuch wäre insofern kaum bemerkenswert, wenn nicht kurz vor seiner Veröffentlichung eine Affäre das chinesische Netz aufgewühlt hätte, die ein realistischeres Bild der sogenannten Frauenfrage zeichnet. Schande für die Nation, schrieb da ein Mann. Ein anderer, die chinesische Blutlinie darf nicht vergiftet werden. Ein dritter, sie hat dem weißen Mann die Hundeleine gegeben, an der er sie spazieren führt. Und noch einer, Frauen in China, die Ausländer vergöttern, das sind solche, die schon seit dem Opiumkrieg niederknien.
Oh, ja, genau. Ja.
Das ist wirklich, ja. Au. Interessant. Interessant. Ne? Der Artikel geht noch sehr, sehr viel weiter, aber es ist von der Tendenz her schon, also ist, glaube ich, relativ eindeutig, auch wohin es gehen soll. Und zwar, dass ja, vielleicht Gleichberechtigung auch in dem, was China eben als kommunistische Partei von sich gerne behauptet, absolut nicht erreicht ist. Ne?
Und Rassisten.
Gibt es überhaupt irgendein Land, in dem Gleichberechtigung konkret erreicht wurde bereits, Steve?
Also,
ich glaub, nicht, oder?
Jein, ja, keine Ahnung. Natürlich gibt es immer, also ich glaube, es gibt ja auch Statistiken, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ne? Also die besten Beispiele sind ja Hollywood oder Leistungssport und so weiter. Mhm. Also hundertprozentig ist das auf jeden Fall nicht erreicht, würde ich sagen. Nirgends.
Und das ist halt wirklich irgendwie ein bisschen deprimierend, ne? Weil das ja jetzt schon ein Thema ist, auch das eigentlich über Jahrzehnte hinaus bekannt ist. Und dass es nicht wirklich einfach zumindest mal so ein paar Handvoll Länder gibt, in denen Frauen auch dieselben Rechte haben, dieselben Bezahlungen bekommen und so weiter, ist halt, also.
Ja, Lehrerberuf, klar. Ne? Beamte bekommen alle dasselbe.
Ja, ne? Also es gibt schon so vereinzelte Inseln, in denen wird das so gehandhabt. So, das will ich damit gar nicht gesagt haben, aber dass es nirgendwo irgendwo eine Gesellschaft gibt, irgendwie, die das konkret erreicht hat zu 100%, ist halt, also. Ja, und China halt auch massiv davon entfernt. Ne? Das muss man. Also die chinesische Blutlinie darf nicht vergiftet werden. Eine Frau, die da von der Uni fliegt, weil sie mit einem Ausländer. Also, ne? Was zum.
Wie haben die das überhaupt rausgekriegt? Da muss doch irgendein Denunziant das erstmal gemeldet haben. Also, sorry, aber was sind das für Verhältnisse da? Also, ja.
Tja, ne, ist also hier tatsächlich nach schwierig. Einer gemeinsamen Nacht in dessen Hotelzimmer postet der 37-Jährige in seinem Telegram-Kanal ein paar Kurzvideos der beiden, eher turtelig als schlüpfrig. Das spricht sich in chinesischen Gamer-Kreisen herum und in der Folge an Lees Uni.
Das ist halt, wow.
Im Juli taucht auf der Website des Polytechnischen Hochschule eine Mitteilung auf, wegen ihres unangemessenen Verhaltens beabsichtige man Lee zu exmatrikulieren. Begründet wird der geplante Rausschmiss mit den Uni-Statuten, in denen sich neben Regeln gegen Pornokonsum und vorehelichen Sex dieser Passus findet,
unangemessene
Verhältnisse zu Ausländern, die der Ehre der Nation und dem Ruf der Hochschule schaden, unterliegen disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung. Da ist man von Freiheit wirklich extrem weit entfernt, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja so, ja. Also. Man hört ja nur Gutes von China. Oh ja. Also was heißt nur in Anführungsstrichen, ne? Also wenn ich mal eine halbe Stunde auf TikTok unterwegs bin, dann sind da irgendwelche Leute, die durch China reisen, werden momentan in meinem Algorithmus angezeigt und preisen, wie toll das da ist und wie aufgeräumt die Bahnhöfe im Vergleich zu, da gibt's einen Amerikaner, der reist gerade durch China und guckt sich das alles an und so und der ist total begeistert. So, und preist alles, wie toll das ist und wie viel weiter die Chinesen sind mit ihren mit ihrer ganzen Infrastruktur und so weiter. Und also dieses Bild, was China von sich selber zeichnen will, irgendwie als extrem fortschrittlich und so weiter, das deckt sich dann mit solchen Sachen aber nicht. Also das ist ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja Lichtjahre von einer Demokratie entfernt, beziehungsweise nicht von einer Demokratie sowieso nicht, aber von irgendwie einem Freiheitsbegriff irgendwie. Fliegst von der Uni, wenn du mit dem falschen Mann schläfst. Das ist ja unfassbar.
Das ist auch wirklich, also.
Wobei es auch nicht schlau ist, das auf Telegram zu posten.
Ja, aber das war wohl dann von dem Mann erstmal, ne? Und nicht von ihr selber. Also das ist dann.
Ja, whatever.
Ob der dann halt, ne, als quasi Ausländer dann auch über Kenntnis darüber hatte, wie schwerwiegend das halt für sie sein kann. Auch fraglich sicherlich, ne? Weil, also wie viele Leute setzen sich dann damit auseinander, wenn sie in diesem Alter sind? Weißt, also ich würde auch spontan ein bisschen Dummheit unterstellen, aber das ist also, so oder so ist einfach wirklich eine absurde Situation, wo man ja schon froh drum sein darf, dass man hier gerade nicht in einem Staat lebt, der ähnlich konstituiert ist, sagen wir. Der Ebene. Noch nicht jedenfalls, ne? Ja. Wer weiß.
Und krasse Geschichte, ja. Wenn die denn so stimmt.
Ja, gut. Also Zeitrecherche, ich trau denen das erstmal zu, dass das so ungefähr so gelaufen ist. Außerdem aus der Zeit, ein weiterer Artikel. Teen-Accounts auf Instagram. Jugendliche sehen auf Instagram künftig nur noch Inhalte, die sie auch in Filmen ab 13 Jahren präsentiert bekämen. Die Ankündigung zeigt, öffentlicher Druck wirkt. Das ist ja schon mal eine relativ interessante These. Gehen wir mal so ein kleines bisschen in den Artikel rein, um zu verstehen, worum es geht. Nun gibt es Jugendschutzgesetze, die definieren, was altersgerecht ist. Nur ist auch bei den Inhalten, die dann stehen bleiben, vieles Ansichtssache. Die meisten Menschen können sich wahrscheinlich darauf einigen, dass 13-Jährige eher keine gewaltverherrlichenden Videos oder Suizidinhalte angezeigt bekommen sollten. Unter welchen Umständen ein Video okay ist, in dem zum Beispiel ältere Jugendliche dem Alkoholkonsum frönen, dürfte dagegen schon zu mehr Diskussionen führen. Welcher Inhalt sensibel ist und welcher nicht, das bewerten Menschen teils einfach unterschiedlich und Eltern haben da offenbar andere Ansichten als Meta. Jedenfalls haben Erziehungsberechtigte dem Konzern verdeutlicht, dass es bei den bisherigen Regeln für Teenager-Konten schwer nachvollziehbar gewesen ist, was nun für die Plattform sensibel ist und was nicht. Und deswegen hat Meta am Dienstag angekündigt, Heranwachsenden unter 18 zumindest auf Instagram nur noch Inhalte anzuzeigen, die man für altersgerecht hält. Was sagst du dazu, Stevie?
Wie soll das technisch gehen? Woher weiß Instagram, wie alt irgendwie der User ist, der sich da bewegt? Wie soll das gehen? Muss ich doch darauf dann beziehen, was er als Alter angegeben hat.
Das muss vermutlich dann ein selber eingerichtetes Konto sein, das auch dann diesen Regularien unterliegt, würde ich
schätzen. Aber wie willst du das verifizieren? Wieso kann ich nicht irgendwie als 12-Jähriger irgendwie mir ein Konto für 18-Jährige erstellen? Wie soll das gehen?
Steht vielleicht auch noch
also
weiter
die, im Artikel. Ja, aber, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Man muss sich dann wahrscheinlich, du hast ja schon Millionen von Konten. Musst du jetzt nachverifizieren, dass du irgendwie einen eingescannten Ausweis da vorlegen musst oder was weiß ich was? Also ist schwierig, ne? Und ich glaube, dass es technisch einfach schwierig ist, das so umzusetzen. Man kann dann nur sagen, ja, das angegebene Alter, darauf beziehen wir uns. Aber das kann halt fake sein, ne?
Könnte gegebenenfalls fake sein, ja, aber wenn das zumindest was ist, das auch von den Eltern mit eingerichtet wird oder so, dann kann ich,
Okay, ja, stimmt, ja.
Dass das auf so einer Ebene von quasi Selbstkontrolle immer noch funktioniert, aber das ist, ja, und dann kriegst du halt die ganzen vorgefilterten Sachen nur noch angezeigt, schätze ich mal, ne, also es ist wahrscheinlich als Idee erstmal nicht schlecht, weil, ja. Und das ist ja das Interessante, was eigentlich dann dahinter steht, dass man da die Verantwortung auch zum Konzern wieder zurückschiebt. Dass man halt sagt, pass mal auf, ne, wenn wir hier ein Konto errichten und so, dann ist es nicht unbedingt einfach die Aufgabe eigentlich von jedem einzelnen User zu gucken, was ist jetzt altersgerecht und was nicht, sondern dass das eben auch nach gesetzlichen Regularien dieser Konzern letztendlich irgendwie auch durchzuführen hat. Und das ist ja, was das, sagen wir mal, Tech-Konzerne aus den USA ganz grundsätzlich ungern in Europa machen wollen. Ne? Das
Genau.
Und dass sowas dann zumindest mal in so einem Rahmen ein bisschen funktionieren kann, wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Also würdest du denn sonst deinem Sohn auch als erstes erstmal so ein Konto dann einrichten wollen? Als ganz konkretes Beispiel. Weil irgendwann wird er ja vermutlich auch auf Social Media kommen, ne? Das ist ja, also darauf wird es ja hinauslaufen mittelfristig.
Ich weiß doch gar nicht, wie ich das handeln werde, ehrlich gesagt. Also wie ich seine Mutter kenne, wird das in absehbarer Zeit nichts. Sie ist halt so das genaue Gegenteil von mir, was so sagen wir mal, dieses Rampensautum, beziehungsweise dieses sich in sozialen Medien zu präsentieren. Ne? Also Leo guckt unglaublich gerne Domtendo zu, wenn der Donkey Kong Bonanza spielt. Wir haben mal, weil wir nicht weiterkamen an der Stelle, haben wir mal irgendwie rausgesucht auf YouTube irgendwie jemanden, der das spielt und sind dann auf Domtendo gelandet. Und Leo liebt den. Er guckt dem zu, irgendwie, wenn er bei mir pennt, gucken wir zum Einschlafen wirklich ein Domtendo Video, weil er den super findet irgendwie. Der macht ja auch irgendwie über die Charakteren die Stimmen nach und so weiter. Und das fängt Leo schon an, ne, wenn wir irgendwie Quatschvideos machen für Mama oder für Oma. So Let's Play-mäßig, weißt du, das ist voll niedlich. So, herzlich willkommen zu unserer Webshow. So, und dann, ja, wir spielen gerade das und das. Also er, ne? Das ist ja schon so eine Vorstufe von dem, ne? Ich ja. muss da so ein bisschen, ach, keine Ahnung, ich weiß, dass seine Mutter das ganz schlimm finden würde.
Das hast du ja früher wahrscheinlich auch mit Thomas Gottschalk gemacht, oder? So bei Wetten, dass? Wolltest du nicht auch dann mal Thomas Gottschalk sein oder so?
Nee. Aber ja, okay. Ich glaube erst, er ist durch meine Einflüsse empfänglich für sowas, aber seine Mutter ist ja eher so, ne, irgendwie basic, möglichst viel raus, Pferden, Tiere, ja, so, ne? Das ist vielleicht eine ganz gute Mischung auch so als Elternteil, weil jeder so seinen Einfluss hat. Aber ja, also ich weiß nicht, ob mein Sohn irgendwie so schnell wie möglich auf in den sozialen Medien vorkommen sollte. Was ich mir vorstellen kann, wenn er irgendwann mal sagt, Papa, ich würde das so gerne machen, dass wir sowas für uns aufnehmen. Dass wir es aufnehmen, aber nicht irgendwo hochladen. weil, ja, ich weiß nicht, ob das das Richtige für ihn ist. Also
das, was richtig schön peinlich ist, was du ihm dann zum 18. Geburtstag einfach direkt wieder vor den Latz knallst.
Ich kann mir vorstellen, dass er unglaublich viel Spaß daran hätte, wenn wir sagen, pass auf, wir machen heute, es ist wie Domtendo, wir machen heute, wir spielen was und reden dabei. Ich glaube, das würde er super finden, auch mit seinen kleinen, süßen 6 Jahren schon. Da würde ich ihm eine Freude mitmachen. Ich würde es dann nur nicht nirgends veröffentlichen. Ne? Also, ja. Er hat schon gesagt, irgendwie, als er dann irgendwie, wir haben dann mit dem iPhone das aufgenommen irgendwie, ne, haben so, ja, hallo, und ich bin Leo und das ist Papa und wir spielen gerade das und das. Und dann hat er gesagt, Papa, kannst du das auch ins Internet machen, so wie das der Donkey Kong-Mann sagt, er immer macht. Da hab ich gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Also siehst, Kinder sind für sowas sehr empfänglich, gerade wenn sie es schon mal irgendwo gesehen haben, so, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Also ich mache mir da schon viele Gedanken drüber. Ja. Okay.
Aber also das ist ja zumindest wahrscheinlich auch ein Schritt, den du in der Hinsicht erstmal begrüßen würdest, auch als aktiver Vater, ne? So.
Das Ding ist, ich bin ja, du weißt ja, ne, schon seit 100 Jahren dafür, irgendwie Medienkunde einzuführen als Fach. Ich habe letzten Elternabend dasselbe gesagt und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange ich der Community damit schon im Ohr liege. Das sind bestimmt 15 bis 20 Jahre schon. Und ich sag,
solange wir dich kennen,
alle. Ja, quasi. Und ich habe wieder ein Elternamt gehabt und habe das wieder den Eltern gesagt, dass ich das finde. Und alle nicken und alle finden das gut, aber es passiert einfach nichts, ne? Weil Politik und gerade so Schulpolitik und so ja, einfach sehr auf der Stelle tritt, schon immer, ne? Also da um Gottes Willen nichts verändern so. Aber es wird eigentlich wird dringend Zeit, ne? Also mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich mir vorstelle, meinen Sohn irgendwie bei TikTok irgendwie loszulassen, ne? Ja. Weil da schon, also wie gesagt, ich benutze es ja selber, aber mir werden halt nur Inhalte angezeigt, die ich auch interessant finde, ne? Wie zum Beispiel irgendein Typ, der irgendwie durch China reist und erzählt, wie toll und fortschrittlich das ist. Ja. So, ne? Aber ich weiß, ich das Lustige ist, ich hatte ja, hab mir einen neuen Account gemacht auf TikTok zu dem Heel-Turn-Ding, ne? Und da hatte ich also fing ich wieder bei null an. Und die ersten Videos, die mir angezeigt wurden, habe ich ja, das war diese extreme Kriegspropaganda in Bezug auf den Iran, ne? Weil da
Ist da irgendwas mit geliked auch mit dem
Account? Nee, überhaupt nicht. Es wurde einfach so, ich weiß auch nicht warum, weil gerade der Israel den Iran angegriffen hatte und das war so krasse arabische Kriegspropaganda irgendwie, habe ich ja schon mal erzählt hier im Herrenspielzimmer, wo dann irgendwelche Autos mit riesigen, völlig übertriebenen Bomben durch die Gegend fuhren und dann da so runterschreit, ja, der Irak schlägt zurück und das ganze muslimische Volk an seiner Seite, also wirklich, wo ich gesagt habe, Alter, das ist nicht nur Desinformation, das ist Propaganda, das ist ekelhaft. So, und also das Problem ist, dass, ja, Wenn du einmal Scheiße geliked hast, kriegst du halt Scheiße angezeigt. So. Und also TikTok für meinen kleinen Sohn in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, lieber nicht.
Hoffentlich erstmal nicht. Ne? Und, ja. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, ob das dann noch existiert oder ob dann sogar wieder irgendwas existiert, bei dem man sich vielleicht sogar wieder an diese Zeiten hier gerade zurücksehen.
Ja, der Vorteil ist, wenn du jemanden hast wie mich, der weiß immer, der kennt diesen ganzen Scheiß. Ja. Und hab dann so einen Einblick, den vielleicht andere Eltern nicht haben, so, weißt du, weil sie sich damit nicht so auseinandersetzen. Daher weiß ich dann auch irgendwie, was gut und was schlecht für meinen Sohn ist. Und TikTok.
Aber wie viel Bock hat wahrscheinlich so ein 16- bis 18-jähriger Sohn, einfach seinem Vater dazu zu hören, ne? Das ist auch, das kommt wahrscheinlich dann in diese Gleichung auch noch so ein bisschen mit rein. Ich will dich da jetzt nicht vollständig desillusionieren, lieber Steve, ne? Aber also.
Ja.
Das, ja, klar. Alles gänzlich von ihm fernhalten wirst du wahrscheinlich auch nicht können.
Werde ich nicht können, natürlich nicht. Muss man mal gucken. Ich mache mir Gedanken, wenn es dann soweit ist, aber ja, TikTok ist schon, ich will nicht sagen gefährlich, aber der Algorithmus ist halt sehr, ja, teilweise sehr schwierig. Genau, und der lenkt halt auch ein bisschen so, ne? Das möchte ich nicht.
Das ist der ekelhafte Teil. Wir gehen mal so ein kleines bisschen weiter und gehen aber trotzdem auch direkt mit der Überschrift Social Media Vorlieben hier weiter in einen Artikel vom Spiegel. Und zwar, Söder will keine nackte Haut in der Politik zeigen. CSU-Chef Markus Söder ist bekannt für seine lebensnahen Social-Media-Auftritte. Gut, lebensnah, sagen wir auch egal, ne? Von Star Wars bis Fleischkonsum. Nun erklärt er jedoch in einem Interview, es gibt eine Grenze des Zeigbaren. Dass überhaupt jemand über Grenzen so von sowas redet wie Markus Söder, ist absurd. Fans des bayerischen Ministerpräsidenten können sich einer Sache sicher sein. Auf dem Instagram-Profil von Markus Söder wird es selten langweilig. Wie wenig andere bespielt der CSU-Chef seinen Kanal mit Fotos und Videos seiner kulinarischen Vorlieben oder seiner Begeisterung für Star Wars. Über das Abseitige will er Follower anlocken, die er dann auch politisch überzeugen kann, so das Kalkül. Der Politiker Söder mag informieren, der Mensch Söder aber unterhalten. Nun hat Söder allerdings erklärt, dass es Tabus in seiner medialen Inszenierung gibt, nämlich nackte Haut. Er gehe gern schwimmen, sagte er der Zeitschrift Bunte, was auch schon wieder, natürlich redet der mit der Bunten, was zum, Fotos davon möchte er aber nicht in der Öffentlichkeit sehen. Ich erinnere mich aus dem Geschichtsunterricht an den Reichstagspräsidenten Friedrich Ebert, der mit einem Badefoto in der Weimarer Republik verunglimpft wurde, also keine nackte Haut in der Politik, so Söder. Also,
ja, aber seine größte Soldatin, Doro Bär, irgendwie immer schön mit tiefen Dekolleté, naja, nicht immer. Aber ich erinnere mich jetzt an die Bilder
das ist ja
vom.
Ja, nicht direkt nackte Haut, ne? Das ist ja.
Ach so, also
das,
aber ihr tiefes Dekolleté und ihre hochgepressten Brüste. Das ist ja nicht
nackt. Ach so. Die sind ja noch hingepackt,
Steve. Verstehe, das ja. Das ist ja immer mit zweierlei Maß messen, ne? So dieses irgendwie, ja, okay.
Zweierlei Maß, die fährt sich Markus Söder jeden Abend rein.
Grasrauchen ist irgendwie das personifizierte Böse, irgendwie aber irgendwie die, das 16. Maß Bier auf dem Oktoberfest.
Das ist in Ordnung.
Das ist völlig Kultur. In Ordnung, ne? Das ist halt CSU in a nutshell irgendwie, ne?
Das ist deutsche Leitkultur, Steve. Sich ordentlich besaufen und dann erstmal auf dem Kotzehügel einen raushaben.
Also, auch deutsche dieses, Leitkultur. Also, nochmal, was, dem ich, also, eine Sache möchte ich energisch widersprechen, und zwar, dass Söders, was auch immer, ich weiß nicht, wo er das macht, Instagram, TikTok oder wo auch immer, dieses, wie hat es Habeck genannt, dieses frenetische Wurstgefresse, ist wirklich alles andere als unterhaltsam, ja. Also ich weiß auch nicht, wie er damit Leute anlocken will. Irgendwie, ich finde es eher abstoßend für einen Politiker, irgendwie, wo jedem zweiten Bild seine Fresse in irgendeine Wurst rammt oder in irgendwas anderes oder einen Burger oder so.
Und wie er mit Star Wars umgeht, ist auch eigentlich schon fast wieder ein Grund, Star Wars auch ein kleines bisschen uncool zu finden, ne? Das ist.
Aber er geht ja nicht viel mit Star Wars um. Er hatte aber einmal einen Star Wars Pulli an. Irgendwie.
Ja, aber
der ist ja auch rumgereicht worden.
Offensichtlich, ne? So bei der Journalie. Insofern, so diese Form von halt, ne? Dann auch irgendwie, das ist ja Kalkül, so sich auf diese Art und Weise eben zu präsentieren. Insofern. Ja, ne? Aber dass er dann sagt, nee, also nackte Haut geht gar nicht. Mal gucken, was also das nächste Mal tatsächlich
ist. Ist ja für uns auch eine Erleichterung quasi. Jetzt wissen wir irgendwie.
So. Ja. mit der
Hoffnung. Wenn sein Wurstgefresse nicht mehr funktioniert, irgendwie kommt er mit nackter Haut, können wir froh sein, wird nicht passieren.
Ist schon wirklich, also. Gehen wir weiter auf den nächsten Spiegelartikel, diesmal aus dem Spiegelbereich Kultur. Der Zauberer von Öz. Mesut Özils Geschichte kommt auf die Theaterbühne. In Bremen wird ein Stück über das Leben von Ex-Nationalspieler Mesut Özil uraufgeführt. Es gehe um Identität und den Migrationsdiskurs, sagt der Autor. Özil selbst will mit dem Projekt offenbar nichts zu tun haben.
Was? Ernsthaft? Hä? Wie kann man denn nichts?
Okay. Ich lese gerade mal ganz kurz einen kurzen Abschnitt aus der Mitte aus. Es zeige eine albtraumartige Rückschau auf Özils Karriere, heißt es auf der Webseite des Theaters. Der Sport stehe dabei aber nicht im Mittelpunkt. Es gehe um die Gesellschaft, um den Migrationsdiskurs und darum, wie sich diese verschiedenen Dinge ergänzen und überlagern, sagte Autor Akin Emanuel Sipal der Nachrichtenagentur dpa. Özil, gespielt von Ruben Sabal, hat in der Produktion selbst nicht mitgewirkt und ließ Anfragen unbeantwortet. Und das, obwohl er und Sipal, das zumindest sagt der Autor, sogar gemeinsame Bekannte haben. Das stützt weder eine Abrechnung mit Özil noch mit der rassistischen Hetze, der dieser teilweise ausgesetzt war, sagt Sipal. Der Fußballer habe nie wirklich als Symbolfigur für Integration getaugt. Zitat: In meiner Wahrnehmung war Özil immer jemand, der schwer lesbar ist, der nicht so gut zeigt, was er fühlt, der nicht so mitteilsam ist, jemand, der es schwierig macht, einen Zugang zu bekommen. Das mache ihn als Theaterfigur interessant. Okay. Ja. Ist,
okay, also Sie machen ein Theaterstück, wo Özil keinerlei in irgendeiner Form mitgewirkt hat. Sehe ich das richtig?
Das ist so genau aus dem Spiegelartikel zu entnehmen, ja.
Ja,
trotzdem seine Geschichte, ne? Und dann
aber das, also die Geschichte ohne den, um den es geht, zu erzählen, finde ich immer ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt.
Also es aber hat auf jeden Fall auch ein bisschen Geschmäckler. Also dass die Geschichte selber definitiv, also wenn man sich das jetzt retrospektiv betrachtet, schon das Potenzial dazu besitzt, auch gerade dann solche Themen wie Identität und Migrationsdiskurs in diesem Land vernünftig mal aufgreifen zu können, will ich dem Ganzen überhaupt nicht absprechen. Würde ich da sogar drin sehen. Müsste man wahrscheinlich, also ja, ein bisschen interessanter machen, aber dass dann auch ein Özil da auch gar kein Interesse offensichtlich dran gehabt hat, damit assoziiert zu werden, ist schon auch wieder ein bisschen weird, ne? Und zeigt irgendwie, fürchte ich auch leider auf eine bestimmte Art und Weise, in was für eine Richtung der Mann abgedriftet sein muss, intellektuell so, ne? Oder ideologisch wahrscheinlich in den letzten Jahren. Das schade eigentlich, ne? Schade eigentlich. weil
ja, keine Ahnung.
Türkische Integration gehört schon massiv eigentlich zu Deutschland dazu, würde ich sagen.
Ich glaube, er hat sich nach 2018 und diesen ja rassistischen Anfeindungen, denen er nach dem Turnier oder während des Turniers ausgesetzt war, hat er sich, glaube ich, einfach so komplett von Deutschland verabschiedet und will auch mit Deutschland, glaube ich, gar nichts mehr zu tun haben in irgendeiner Form.
Ja, also auf einer bestimmten Ebene kann ich das sogar nachvollziehen.
Ja, ja. Klar, total. Ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite irgendwie mit den grauen Wölfen irgendwie Party zu machen, irgendwie, das ist ja das türkische Äquivalent zu Tim Wiese, finde ich auch ein bisschen problematisch. Also, aber okay.
Das ist dann schon wieder genau der Begriff, wo man auch sagen kann, ey, vielleicht, ne? Vielleicht hakt es da auch so ein kleines bisschen.
Wer weiß, kleines bisschen. Aber als Fußballer war er
brillant.
Ja, brillant, genau. Brillant.
Also anders kann man das auch gar nicht sagen. Das ist für meine Begriffe der technisch brillanteste Zehner, den Deutschland je hatte. So, und ich werde auf diesem Hügel werde ich sterben, wie der Amerikaner
ja, sagt. Ja, das kann man. Das ist durchaus eine Sache, die ich unterschreiben würde. Ich meine, wir hatten ja auch gute Zehner, ne? Also ist jetzt nicht so, dass da keine Konkurrenz wäre in dem Bereich.
Klar,
keine Ahnung. Bernd Schuster, Günther Netzer, solche Leute. So. Also von daher, aber das Ding ist, muss man wieder überlegen, ne? Ja, also man muss einfach sagen, um mal jetzt Partei für Özil zu ergreifen, dass er der, also in Deutschland nie die Anerkennung bekommen hat, die er verdient gehabt hat, auch 2014, als wir Weltmeister wurden.
Und nicht nur nicht die Anerkennung, er hat auch nicht die Rückendeckung gekriegt.
Ja, ne? Ja. Also wie wir Deutsch mit Özil umgegangen sind, ist schon eine Frechheit. Das muss man einfach sagen, rückblickend. Ja.
Das soll aber jetzt nicht unbedingt alles einfach reinwaschen, was der Mann danach daraus gemacht
ja,
hat.
Ja, das stimmt. Genau, das, genauso sehe ich das auch. Ja.
Das sind unterschiedliche Paar Schuhe, aber das macht ja auch so ein bisschen vielleicht sogar die ganze Sache interessant. Aber das ist Also das Potenzial da drin, diese Geschichte zu erzählen.
Aber wenn Sie über seine Fußballkarriere nicht behandeln wollen und die rassistischen Anfeindungen auch nicht, also das, was wollen Sie dann machen im Theaterstück? Also schwierig dann, oder? Mm. Viel mehr ist da ja auch nicht.
Es geht halt nicht primär um den Sport.
Primär ne? Nicht, okay.
Es geht eher um den Sport und ja. Den Migrationsdiskurs. Es ist dann so, der Sport spielt dann so eine Nebenrolle dabei, weißt du? Das ist halt, ja.
Komische Sache. Keine Ahnung, ich finde das immer, also wie gesagt, ich finde es schwierig,
wenn. Ne? Also, jetzt, ja. Was weiß ich, also ich kenne mich da jetzt auch nicht genug aus. Das ist Künstler, freischaffende Künstler, Steve.
Ja, aber was wollen die von Özil erzählen, was er ihnen nicht.
Also, Migrationsgeschichte und sie
ja,
nehmen
aber, ihn
dafür dann halt als irgendwie Protagonisten, nehme ich an.
Ja, aber, keine Ahnung, finde ich schwierig.
Ist halt, ja, ne, wer auch immer
sie der haben auch keinen Einblick, war, irgendwie, ja. Wie es bei Özil war. Das sind doch nur so Eckpunkte, an die man. Ist auch scheißegal, komm, lass nächstes Thema. Komische Sache, ja.
Nächster Artikel. Spiegel Wirtschaft. Transparenz im Sozialstaat. IFO-Institut konnte Wirkung von Sozialleistungen nicht berechnen. In Deutschland gibt es laut IFO-Institut über 500 verschiedene Sozialleistungen. Ursprünglich wollte die Forschungseinrichtung auch deren Wirkungen ermitteln, scheiterte dann aber an der schieren Menge. Mehr als 500 verschiedene Sozialleistungen gibt es in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsbericht des IFO-Instituts. Der Bericht dokumentiert alle Sozialleistungen auf Bundesebene, wie das Institut in München mitteilte. Ursprünglich habe es Ausmaß und Wirkung aller Sozialleistungen berechnen wollen, doch die Vielzahl an Vorschriften und Leistungen habe diese Aufgabe beinahe unlösbar erscheinen lassen. Zitat: Statt der Quantifizierung entstand deswegen zunächst nur eine Inventarliste aller Sozialleistungen auf Bundesebene, sagte Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragung. Was? Allein die Sozialgesetzbücher umfassen laut Mitteilung 3246 Paragraphen. Das kann man auch mal für sich einfach so stehen lassen, ne?
Typisch deutsch, ne? Muss man leider sagen.
Man ist nicht mal imstande, irgendwie die Wirkung des Sozialstaats berechnen zu können, weil es gibt über 500 verschiedene Sozialleistungen. Und die Leute, die da einen Überblick drüber haben können, haben das auch nicht. Ist einfach, ist komplett wild einfach. In wie viele Bereiche kann das eigentlich runtergedriftet werden, ne? Zuständigkeiten über Zuständigkeiten über Zuständigkeiten und alles versickert irgendwo als Information. Es ist nicht zu begreifen, ne? Aber ob man da nicht mal, ne? Bist du eigentlich ein Fan davon, auch Bürokratie abzubauen, Steve? Ganz grundsätzlich.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir Deutschen übertreiben es auch, ne? Jeder irgendwie, der in irgendeiner Weise was mit dem deutschen Staat zu tun gehabt hat, irgendwie, dem fallen die Haare aus. Ich erinnere nur an Sascha und Michelle, die gesagt haben, ja, wir wollten eine Softwarefirma machen und in Deutschland ist das einfach schwierig, ne? Deshalb sind wir in die USA, haben es da gemacht. Da hast du diese ganze Bürokratie einfach nicht oder massiv weniger. Und das geht, glaube ich, vielen so. Und ich glaube, dass wir massiv viele Firmen und Menschen einfach mit diesem ganzen, mit dieser ganzen
komplett überfordern auch, ne?
Ja, überfordern auch wegekeln. Keiner hat da Bock drauf. Ja, dann gründe ich meine Firma lieber im Ausland. Das ist viel einfacher.
Weil gerade hier jetzt bei dieser Überschrift, ne, wenn wir hier sagen, wir reden über 500 verschiedene Sozialleistungen, alleine, dass es so viele unterschiedliche gibt. Ich weiß nicht mal, für welche Fälle das alles dienen soll, weil das sind ja Gelder, die ausgezahlt werden an Leute, die diese Hilfen benötigen, ne? Und das ist, ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil dieser Sachen überhaupt nicht ausgezahlt wird, weil die Leute überhaupt nicht wissen, wie man die beantragt. Weil die dann nicht den richtigen Zettel dafür haben, um da überhaupt ranzukommen. Und das sind dann Gelder, die werden irgendwohin verplant, aber kein Mensch weiß überhaupt, wie man da Zugriff drauf kriegt und so. Das ist doch nur absurd. Das ist leider typisch deutsch.
Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf der Welt rumgekommen und habe irgendwie jeden Staat da überprüft, aber ich glaube, da sind wir die Deutschen wirklich in Bürokratie sind wir Weltmeister. Wenn wir schon im Fußball nicht mehr schaffen oder in anderen Sportarten, in Bürokratie sind wir Weltmeister.
Da können wir noch was. Ne?
Da können wir noch was.
Da kann man sich mal was drauf einbilden.
Da kann man, ja.
In bürokratischer Unübersichtlichkeit, unübertroffen die Nummer 1. Weltspitze. Über Jahre hinweg. Ausgebaut auf die Position.
Mehrfach, ja.
Den Leuten mal wieder richtig was gezeigt.
Da macht uns keiner was vor.
So, gehen wir direkt in die Politik eines unserer Lieblingsnachbarländer oder meines absoluten Lieblingsurlaubslandes auch, und zwar Politik in Frankreich, Artikel aus dem Deutschlandfunk. Lieber Systemsturz als Kompromiss. Scheiternde Regierungen, fehlende Mehrheiten, Blockaden. Die französische Politik ist seit Jahren im Krisenmodus. Welchen Anteil haben Akteure wie Präsident Macron daran? Und was liegt am politischen System? Und was braucht es für mehr Stabilität? Frankreich befindet sich mindestens seit dem Sommer 2024 in einer politischen Krise. Am Wahlabend der Europawahl am 9. Juni 2024 hatte Präsident Emmanuel Macron nach dem Erfolg der rechtsextremen Partei das französische Parlament vorzeitig aufgelöst. Sein Kalkül ging jedoch nicht auf. Seit der Neuwahl im Sommer 2024 verfügt das Regierungslager in der Nationalversammlung über keine Mehrheit. Die aktuelle Mitte-Rechtsregierung von Sébastien Lecornu ist die vierte Regierung seit der Wahl. Also die vierte Regierung seit Sommer 2024, die wir da gerade haben. Mitte Oktober 2025 ist Lecornu auf die Opposition zugegangen, indem er die Aussetzung der umstrittenen Rentenreform ankündigte. Ohne drohte ihm schon nach wenigen Tagen im Amt der Sturz. Der zweite innerhalb weniger Wochen. Doch die politische Krise in Frankreich ist noch nicht gelöst. Außerdem droht die Aussetzung der Rentenreform, sich negativ auf das ohnehin schon sehr hohe Staatsdefizit auszuwirken. Also Frankreich ist schwierig derzeitig, ne? Das kann man mal sagen, weil es ist ja ein etwas anderes System, als wir das hier in Deutschland kennen. Aber der eine oder andere wird es, glaube ich, auch über die letzten Monate und Jahre mal mitbekommen haben. Also auch der rechtsextreme Front National ist ja schon echt sehr, erfreut sich sehr großer Beliebtheit auch in Frankreich. Und hätten es ja auch schon fast geschafft, mal tatsächlich den Regierungspräsidenten zu stellen, dass da Emmanuel Macron immer noch dran ist, der jetzt demnächst aber auch gar nicht mehr zur Wahl ja antreten darf. Das ist ein Pulverfass, ne? Ein politisches Pulverfass, schon seit ein paar Jahren.
Ist so.
Und das scheint schwer lösbar zu sein, ne? Und auch für Deutsche wahrscheinlich so ein bisschen schwer begreiflich. Wenngleich, gut, hier in Deutschland sind jetzt auch nicht die besten politischen Verhältnisse, ne? Da ist auch mehr Stillstand als relativ viel anderes. Aber hier sieht es jetzt eben bei Frankreich auch mal so aus, als würde jetzt als nächstes mal wieder ein Systemsturz da reinkommen, ne? Das ist ja auch die Überschrift tatsächlich. Lieber Systemsturz als Kompromiss. Wenn man dann einfach eine harte Linie zieht und dann ja darauf spekuliert, gegebenenfalls bei Neuwahlen wieder mehr Prozente zu bekommen. Aber in den letzten Jahren haben ja relativ viele Neuwahlen auch über die Welt hinweg gezeigt, wer davon vor allen Dingen profitiert. Ne? Und das sind nicht unbedingt die gemäßigten politischen Kräfte. Und auch bedauerlicherweise gerade in Europa, jedenfalls nenne ich das dann bedauerlicherweise aus meiner Perspektive heraus, nicht unbedingt die linken Kräfte. Insofern gucke ich da durchaus mit Sorge drauf, ne? Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Weil Frankreich ja eh schon immer, also brennende Autos gehören ja teilweise auch zum guten Ton manchmal. Das ist ja, im ein oder anderen Banlieue, da muss ja auch schon mal ein bisschen was abgefackelt werden. Das ist ja, also ne, sonst ist man ja kein guter Franzose, würde ich sagen. Wie siehst du das, Steve? Wärst du auch gerne Franzose?
Nein. Ich bin...
Bist froh, einfach weiterhin zu den Bürokratie-Weltmeistern
ja,
zu.
Ja, das ist toll. Ja, voll. Ja.
Okay, gehen wir weiter zu einem netten Bericht aus der Tagesschau. Wird vielleicht auch der eine oder andere von euch kennen. Und zwar, tolle Überschrift, Rekordanstieg von CO2 in der Atmosphäre. Die Konzentration von klimaschädlichem CO2 in der Atmosphäre ist laut WMO auf einem neuen Höchststand. Der Anstieg war 2024 so stark wie noch nie. Verursacht etwa durch zahlreiche Waldbrände. Waldbrände wäre auch nicht schlecht. Das System breche zusammen. Einen so drastischen Anstieg der CO2-Konzentration habe es seit Beginn der Messung im Jahr 1957 nicht gegeben, sagte Oksana Tarasova, Atmosphärenphysikerin bei der Weltorganisation für Meteorologie, die WMO. Auch der Gehalt der Treibhausgase Methan und Lachgas in der Atmosphäre sei 2024 auf neue Rekordwerte gestiegen. Der jährliche CO2-Anstieg habe sich seit den 1960er Jahren verdreifacht, heißt es im neuen Treibhausgas-Bulletin der WMO. Damals habe die Steigungsrate noch bei 0,8 Parts per Million, also Teilchen pro Million, gelegen. In den Jahren 2011 bis 2020 waren es durchschnittlich 2,4 Parts per Million pro Jahr. 2024 nun waren es noch einmal 30% mehr. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist um 3,5 Parts per Million gestiegen. Es verändert sein Verhalten. Wir können nicht mehr vorhersagen, ob sich die 3,5 Parts per Million Anstieg in diesem Jahr wiederholen. Wir wissen es einfach nicht, ist die Aussage der Atmosphärenphysikerin dazu. Also die Wissenschaft bricht schon mittlerweile in ihren Modellen darüber zusammen, wie stark das alles gerade aus der Kontrolle gerät. Mit CO2 in der Atmosphäre. Also jeder, der euch noch irgendwas erzählen will, wirklich von irgendwelchen 1,5 Grad Zielen, lebt so dermaßen im Kuckuckland. Es ist unfassbar. Wir werden hier relativ schnell relativ unangenehme Sachen haben, was so Wetterphänomene angeht. Das wird den ein oder anderen in den letzten Jahren sowieso schon nicht entgangen sein, die auch mal ein kleines bisschen über den Tellerrand hinausgucken oder gegebenenfalls sogar leider in sowas wie dem Ahrtal gewohnt haben. Insofern, diese Welt wird eine sehr viel interessantere, fürchte ich. Und das wissen wir auch alle schon. Ne? Das ist sehenden Auges in die Kreissäge rennen, Steve. Was sagst du dazu? Großer Fan?
Ja, keine Ahnung. Weißt du, wenn man sich damit mit diesem Thema auseinandersetzt, dann wird einem Angst und Bange. Und es gibt zu viele Themen irgendwie auf der Welt aktuell.
Ich bin ja noch länger auf diesem Planeten als du wahrscheinlich, ne?
Ja, aber weißt du, also wenn ich das an mich ranlasse, ich habe so viele andere Probleme, weißt du? Weil,
okay.
Ja. Was ich meine, also ich versuche da nicht weiter drüber nachzudenken, weil jetzt, ich weiß, das ist keine gute Floskel, aber ich kann es eh nicht ändern. Jo. Und wenn ich mich da noch intensiv, ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten. Und wenn ich mich damit noch intensiver auseinandersetze, dann kann man nachts nicht mehr schlafen. Weil ich glaube, und das checken ja die Politiker nicht, oder keine Ahnung, es ist ihnen egal. Wahrscheinlich eher ist es ihnen egal. Wie du sagst, also im sehenden Auges in eine Kreissäge rennen. Und das wird uns in den nächsten Jahrzehnten mehr beschäftigen, als es uns recht ist.
Die Aussage dieses Berichts ist ja bereits, es wird uns jetzt schon in den nächsten Monaten und Jahren sehr viel mehr beschäftigen, als man gedacht hat. Weil, ne, es verändert sein Verhalten. Wir können nicht mehr vorhersagen, ob sich die 3,5 Parts per Million Anstieg in diesem Jahr wiederholen. Wir wissen es einfach nicht. Das ist schon die Aussage der Forschung. Die sagen einfach, wisst ihr was, Leute? Der Anstieg ist so massiv, wir können da nicht mal mehr eine vernünftige Prognose für abgeben. Wir wissen es einfach nicht. Es gerät völlig außer Kontrolle. Wir sind hier mittlerweile fast im Bereich der Resonanzkatastrophe. Denk so, okay, cool, dankeschön. Oh, ey, wirklich, ne? Ich muss es mittlerweile auch mit einer gewissen Form von Geigenhumor einfach zur Kenntnis nehmen, ne? Weil, also, Thema, mit dem ich mich sowieso immer auseinandersetze und das auch, glaube ich, schon mal ein paar Mal gesagt habe, dass wir hier auch wahrscheinlich auf diesem Planeten sehr viel früher auch um sowas wie Geoengineering einfach nicht drumherum kommen. Es wird keinen Weg mehr drumherum führen, einfach um weiterhin Leben oder Menschens lebenswertes Leben auf diesem Planeten hier durchsetzen zu können, ohne dass wir mit dieser Atmosphäre anfangen, Schabernack zu treiben. Es wird einfach nicht gehen. Also es ist, ja. Aber ganz klar, und das kann man an der Stelle auch sagen, kein sehr schönes Thema. Möchtest du ansonsten noch mal eine News vorstellen, Steve? Du hast doch bestimmt auch was vor uns zusammengesucht. Hast du was, das die Laune vielleicht ein bisschen zu heben vermag, oder soll ich das sonst machen?
Ja, du kannst da auch machen, aber vielleicht, warte mal, ich muss auf meine Liste nochmal eintragen, wie war das? Sehenden Auges in die Kreissäge. Ich muss ja immer die Liste aktuell halten, weil die Leute wollen ja auch immer einen Timetable haben.
Ich gebe dir ansonsten auch gerne noch die ganzen Links halt zu den ganzen Artikeln dann mit. dann, wenn du willst, kannst du das da einfach verlinken, dann können sich die Leute
das selber. Nö, das ist mir zu aufwendig. Genau, muss, ne? Der Timetable, das ist schon immer so nervig.
Und ne, wo ihr das Ganze eben auch kostenlos findet, habe ich genannt, weil das ist das Entscheidende. Ne? Ich gehe jetzt hier nicht auf Artikel hinter einer Paywall ein oder so. Ihr könnt das alles komplett dann selber nachlesen, wenn es euch interessiert.
Mein Lieber, ich möchte kurz was zum Pokémon-Release morgen sagen. Beziehungsweise, das ist heute schon gekommen. Das neue Pokémon wirft seinen Schatten voraus. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das neue Pokémon heißt Pokémon Legenden Z-A. Heißt das Z bis A? Keine Ahnung. Zar? Keine Ahnung. Also,
Zar. 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 Genau. Nee, ist wahrscheinlich also, schon Z bis A oder so.
Z bis A oder Z minus A, keine Ahnung. Leo freut sich da mega drauf und hofft sehr, dass sein Lieblings-Pokémon Krokel dabei ist. Das hat er auch als Stoff, wir haben ihn Max getauft, weil wir haben irgendwie ein altes Pokémon gespielt und er liebt alles, was mit Pokémon zusammenhängt. Und deshalb werden wir in das neue Pokémon reinschauen.
Das heißt immer Pokémon, ne? Sagt man nicht eigentlich Pokémon? Ich dachte immer, es käme irgendwie von Pocket-Monstern quasi und deswegen wäre es eigentlich, aber ich, ja.
Keine also Ahnung, weiß ich nicht.
Weiß uns jemand in den Comments garantiert sehr viel besser.
Pokémon klingt irgendwie falsch.
Pokémon, das finde ich irgendwie auch geil, weil das ist dann so, das hat so diese Härte einfach drin in diesem Wort, die ich gerne mitgeben möchte.
Ja. Alles Pokémon. Der Artikel, den ich hier gerade vorliegen habe von der GameStar, da heißt es, Pokémon Legenden Z-A ist im Test eine Technikenttäuschung.
Okay.
Und das bedeutet, dass irgendwie man sich wohl nicht sehr viel Mühe gegeben hat bei der Grafik und so weiter. Die Grafik heißt es hier. Also es sieht wohl nicht spektakulär aus und jeder, der ein wie schreiben sie es hier? Wenn ihr euch ein grafisches beeint, also die haben ja immer passt zu euch, wenn und passt nicht zu euch, wenn. Und es passt nicht zu euch, wenn ihr euch ein grafisch beeindruckendes Pokémon wünscht. Also die Inszenierung oder die Optik soll wohl eher so durchschnittlich sein. Aber seien wir mal ehrlich, also ist das denn wichtig bei Pokémon? Also ich habe mir schon Gameplay angeguckt und ich finde, das sieht total okay aus. Ich weiß nicht, was erwarten die Leute denn irgendwie? Also was weiß ich. Ansonsten gibt es wohl Neuerungen irgendwie, dass man Pokémon in Echtzeit befehligen kann. Und ja, also keine Ahnung, die, was ich jetzt so darüber gelesen habe, scheint es nicht so der Kracher zu sein. Ich kann mich da an einen Comment erinnern von einem Community-Mitglied, der schrieb irgendwie, die letzten Pokémon-Spiele waren eh alles Scam, von daher das Neue wird auch wieder Scam sein. Ich guck mal rein, das war im Vergleich zu den anderen Titeln auf der Switch 2 relativ günstig. Ich habe, glaube ich, einen Fuffi bezahlt, was ich total okay finde. Und Leo wird damit ein bisschen Spaß haben, seine Pokémon sammeln, sich freuen irgendwie, wenn er seinen Krokel findet. Und vielleicht spielen wir es ja auch mal durch. Keine Ahnung. Das letzte, was wir gespielt haben, war, glaube ich, Rubinrot. Kann das sein? Ja. Und da war das sehr schlecht, also sehr schlecht mit der Reihenfolge gemacht, weil alles so irgendwie so Open-World-mäßig und wir sind dann so vom rechten Pfad ein bisschen abgekommen und haben die zweite Stadt dann irgendwie nicht mehr so gut gefunden. Da gefielen mir die alten Dinger besser, wo du so eine klare Reihenfolge hattest. Aber keine Ahnung, wir werden, wie gesagt, morgen große Übernachtungsparty. Papa hat am Freitag seinen freien Tag. Und dann sind ja Herbstferien. Das heißt, Leo kommt morgen zu mir. Mama ist auf Klassenfahrt. Und das heißt, er kommt morgen zu mir. Wir wollen hier richtig einen reinballern. Also, reinballern klingt irgendwie komisch. Also, wir wollen eine richtig fette Party feiern hier mit fette Übernachtungsparty.
Ihr schiebt euch das hinter die Kehle, wie sonst
mit was. Mit Wassereis, mit Popcorn, mit Pizza bestellen, mit vom Schlafen.
Und dann brauchst du auch keine Pommes dazu, ne, um den Mindestbestellwert zu erreichen.
Nee.
Du schließt dich einen Kreis
dann. Ja, genau. Und dann zum Einschlafen Domtendo gucken. Und das wird einfach eine schöne Sache. Und wenn man so glücklich ist, bin ich auch glücklich. Ja.
Das ist doch schön.
Pokémon-Legenden. Mal gucken, wie es ist. Z-A. Keine Ahnung, wofür das steht. Aber die Community weiß das, da bin ich mir sicher. Ja, also und dann habe ich noch, ja. Und dann habe ich noch eine Klammer. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Oh, ich hätte jetzt gedacht, wir haben mehr Zeit verballert. Da sieht man mal, diese News gehen gar nicht so lang. Total in Ordnung. Ja, und zwar ist hier so eine, bei Google News sind auch immer so irgendwie billiger, also da ist was reduziert und so ist auch mal dabei. Und bei Mediamarkt gibt es wohl die Google Days. Und da ist das Pixel 9. Was ich ja immer haben wollte und es gerne testen wollte, mittlerweile gibt es das ja, das Pixel 10, ist irgendwie noch mehr im Preis gefallen, ist jetzt noch 300 Euro billiger. Und das wurde ja, als es rauskam, sehr gelobt. Also ich meine, ich kriege jetzt das neue iPhone, habe ich ja bestellt, wie ihr mitbekommen habt. Von daher kommt es für mich nicht mehr in Frage. Aber alle, die sagen, ich wollte mir... Es ist heute gekommen, aber ich war ja bei der Arbeit, von daher liegt's irgendwo bei der Post. Mal gucken. Ich werde berichten auf jeden Fall. Aber ja, also für alle, die sagen wollen, ich wollte mal einen Pixel testen und dafür nicht so viel Geld ausgeben, das Google Pixel 9 soll sehr, sehr gut gewesen sein, vor allem die Kamera und die ganze KI-Sache. Ist jetzt, warte mal, kann ich das sogar anklicken, was kostet es? Mediamarkt 599, das ist ja wirklich echt ein Schnäppchen, krass. Also, wir reden hier vom ganz normalen, nicht das Pro Max, das heißt da irgendwie anders, Pro XL oder so, bei Google. Das ganz normale Handy irgendwie von 899 auf 599, das ist also wirklich echt günstig. Von daher
ordentliche Reduktion, ja.
Ja, also falls ihr mal sagen wollt, ich will weg vom iPhone oder ich will mir mal die Pixel-Sache, die Android-Sache angucken, weil auch das 10 gab ja jetzt ganz viel Lob, ist das vielleicht die Gelegenheit.
Wäre mir persönlich, glaube ich, immer noch zu teuer für ein Handy, aber nee, das ist, müssen die Leute ja selber wissen. Und
ja, aber es ist ja auch das Flaggschiff von Google, ne? Das ist ja auch, für das Flaggschiff von Samsung muss man auch viel geben. Aber das soll jeder selbst entscheiden.
Wenn sich Leute dafür begeistern können, ja. Ne, das ist so, entscheidet, wie ihr möchtet. Ne? Das ist einfach, ist ja eine reine Information für euch, macht damit, was ihr möchtet. Ist
genau.
Ja. So, wir wollen euch zu nichts verleiten. Gehen wir einfach wieder weiter zu interessanten und teilweise auch ein kleines bisschen schwereren Themen, aber ich versuche es jetzt nicht mehr ganz so schwer zu halten. Einen etwas interessanteren habe ich hier noch, und zwar aus der Süddeutschen. Ja, habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Fortschritt im Kapitalismus, lange nichts mehr passiert. Der Oxford-Ökonom Karl Benedikt Frey analysiert, was Preußen richtig machte und Deutschland heute falsch, über die ewige kreative Zerstörung des Kapitalismus. Ist ja sowieso eins meiner, ehrlich gesagt, ne, so würde ich schätzen, fast sogar Lieblingsthemen, über die ich gerne da auch mal rede. Wir nehmen da einfach mal so kleine unterschiedliche Aspekte raus, weil ich will jetzt nicht den ganzen Artikel irgendwie vorlesen. Fortschritt ist kein Naturgesetz. Heute etwa sei Stagnation wieder überall, sagt Frey. Innovation erschafft keine neuen Dinge mehr, wie noch Mitte des 20. Jahrhunderts. So ziemlich jedes Gerät, das heute in unseren Küchen steht, wurde damals erfunden. Auch die USA und China seien nicht besonders innovativ, selbst wenn das den Europäern manchmal so vorkommt. Das erinnert ein wenig an den Investor Peter Thiel. Er beklagt sich, dass kommerzielle Flugzeuge immer noch genauso schnell fliegen wie Ende der 1950er Jahre. Es geht nicht um Verbesserung des Bestehenden, sondern um weite Sprünge nach vorn, sagt Frey. Wenn alles, was wir seit 1800 getan hätten, bloße Automatisierung gewesen wäre, hätten wir eine produktive Landwirtschaft und Textilindustrie, aber das wäre es auch schon. Wir hätten keine Impfstoffe, Antibiotika, Raketen, Computer, Autos. Trotz des Hypes sieht dabei KI noch keinen Durchbruch. Jede Anwendung von KI, die mir einfällt, besteht im Wesentlichen darin, etwas, das wir bereits tun, ein bisschen schneller zu machen. Die Frage sei, nutzt man KI, um neue Dinge zu entdecken, die zu neuen Industrien werden, oder um E-Mails ein wenig effizienter zu machen? Was bedeutet das für Deutschland 2025? Im Digitalen liege Deutschlands Schwäche, sagte Frey. Die internen Barrieren für Dienstleistungen innerhalb der EU wirkten wie enorm hohe Zölle. Wer ein Start-up in einem Staat gründe, habe es anderswo in der EU schwer. Der Binnenmarkt existiert hier faktisch nicht. Frey fordert Deregulierung, zum Beispiel bei den EU-Regeln für KI und Datenschutz. Deutschland müsse in eine Phase der dezentralen Erkundung eintreten. Er verweist darauf, dass das erfolgreichste Tech-Unternehmen des Landes SAP ist, gegründet vor mehr als 50 Jahren und das von ehemaligen IBM-Mitarbeitern. So wenig Zerstörung war selten.
Okay.
Ja, ne, das ist schon ist eine Aussage, der ich auch wieder relativ viel natürlich abgewinnen kann, aufgrund von, ne? Auch zum einen mal persönlicher Zuneigung, als auch so diesem Grundsatzargument von Fortschritt. Also so richtig, richtig viel großen Fortschritt für unser Leben haben wir jetzt seitens, ne, relativ vieler unterschiedlicher Technologien gar nicht so sehr gehabt, wahrscheinlich, wie man hätte denken können, oder? Es sind so viele ganz neue Industrien.
Ja, weil wir es uns doch selber immer entstanden. So schwer machen, ne? Also für jeden Scheiß irgendwie Regeln und Bürokratie uns auszudenken, irgendwie. Ja. Ist vielleicht auch, ja, also das Sascha und Michelle Beispiel ist einfach ganz gut, ne? Also lieber stillstehen irgendwie, das hat ja früher auch funktioniert. Siehe Bildung, wie viele Beispiele soll man noch aufzählen dafür? Stillstand, Stillstand, Stillstand. Und meistens war die Union in der Regierung irgendwie, obwohl ja.
Sozialdemokraten hatten auch definitiv ihren großen.
Ja, genau, genau, ja, klar, aber es ist ja nachweislich.
Die tun sich da beide nicht so sehr viel.
Ja, aber ja. Ja, okay. Das wird jetzt zu weit führen. Ich wollte jetzt irgendwie auf die Ampel zu, aber da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ja, also wir Deutschen tun uns generell schwer mit Fortschritt und Veränderung. Das ist unser Problem. Und wir wollen für alles Regeln, weil wir sind ja nun mal die Regeldeutschen und die Bürokratiedeutschen. Und das ist halt, also ich glaube, dass wir gerade im Tech-Bereich wirklich massiv abgehängt worden sind von anderen Ländern. Und unser Problem beim Breitbandausbau ist da noch das kleinste Problem, denke ich, ne?
Wahrscheinlich.
Kupfer, immer bei uns, wo wir wollen, nichts anderes. Das neue Zeug hier, Glasfaser, was ist das?
Glasfaserschrott.
Brauchen wir nicht.
Kupfer für Privatfernsehen.
Ging ja 50 Jahre auch ohne, ging ja auch 50 Jahre ohne. Ne? Brauchen wir nicht. Kupfer ist gut genug.
Das ist das gute Zeug.
Das war übrigens gerade Herr Weigel. Cool. Ja, Herr Weigel, der ja, Monobrauer. Ja.
Der König der Welt.
Ja.
Weitere.
Ach, ich weiß auch nicht. Ja, es ist total so. Und also KI und ChatGPT oder die tausend anderen KI-Apps, Programme sind einfach jetzt schon nicht mehr wegzudenken. Ne? Also für mich, bei mir als Lehrer wird in verschiedensten Bereichen.
Ne, und das ist ja der Punkt, auch so ein Teil der Argumentation dieses Artikels, weil sie Prozesse, die ja bislang schon bestehen, vereinfachen.
Genau.
Sie entwickeln ja keine neuen Prozesse. Das ist ja so ein Teil auch der Kritik davon. Ja,
aber es ist doch eine Lebenshilfe. Es ist eine Lebenshilfe. Es macht das Leben für viele, viele Menschen einfach leichter.
Es macht leichter, also, Sachen zu managen, aber es ist nicht so die ganz. Also ist das wie.
Und deshalb müssen wir es. Ja, aber deshalb müssen wir es jetzt abschaffen, oder? Gerade wir Deutschen irgendwie.
Das ist ja gar nicht der Punkt. Also jedenfalls in diesem Artikel nicht. Sondern der Punkt ist ja, dass relativ viel von dem, was wirklich Innovation nach vorne getrieben hat, entweder schon irgendwo in den 1950ern noch mehr oder minder stecken geblieben ist oder schon sehr lange schon gar nicht mehr aus sowas wie Deutschland kommt.
Mhm. Ja, aber vielleicht hilft KI gerade diese Prozesse zu optimieren, um irgendwie in dem Bereich irgendwie mal wieder voranzukommen, Konzepte zu entwickeln, was weiß ich.
Klar, wenn es dabei helfen kann, auch Sachen zu deregulieren und so, ne, weil, also ist ja eine KI, das ist ja, ich weiß gar nicht, woran die gegebenenfalls gebunden ist, wenn es da um Entscheidungsfindungsprozesse geht. Sind zumindest erstmal ungeahnte Möglichkeiten, ne? Also, wenn man das Ganze positiv betrachten möchte. Also,
die Deutschen sind immer sehr bemüht, den Fortschritt aufzuhalten, gefühlt, irgendwie, bis es nicht mehr anders geht, ne?
Das ist auch, deutsche Volkstugend, ja.
Ja, genau.
Nächster Artikel aus der Süddeutschen. Jetzt gehen wir in den leichteren Teil rein. Jetzt machen wir nur noch so zwei Artikel, weil die befassen sich jetzt auch mit dem Thema Sport. Ne? Ein Thema, das wir gerne natürlich auch haben wollen. Und zwar dem Thema WM-Qualifikation. Frust über Katars Privilegien. Katar qualifiziert sich erstmals sportlich für eine Weltmeisterschaft. Kontrahenten kritisieren, dass der vergangene WM-Gastgeber wie auch Saudi-Arabien im Modus bevorteilt wurden. Wenn man solche Turniere spielt, sollten alle Teams die gleichen Chancen haben, sagte der Trainer, ich gehe jetzt mal gerade hier von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er fügte an, dass keine Mannschaft einen Heimvorteil mit 80-90% der Tickets hätte haben sollen. Jetzt ist es zu spät. Es ist für jeden offensichtlich, aber wir können es nicht ändern, sie haben ihr Ziel erreicht. Was war passiert? Wie auch Saudi-Arabien, WM-Gastgeber von 2034, auch nochmal ein Thema, über das wir definitiv reden können, und nun ebenfalls für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr qualifiziert, war Katar im Juni ohne eine Offenlegung der Kriterien das Austragungsrecht für die vierte Qualifikationsrunde der Asiatischen Fußballkonföderation AFC zugesprochen worden. Unter anderem auch die Vereinigten Arabischen Emirate hatten ihr Interesse bekundigt, als Gastgeber zu fungieren. Ohne Erfolg. Die Forderung nach neutralen Spielorten lief ebenfalls ins Leere. Katar und Saudi-Arabien hatten zudem den Vorteil, zwischen ihren zwei Matches deutlich längere Pausen zu haben und setzten sich schließlich durch. Das ist schon krass. Dass man einfach sagt, wisst ihr was, Leute, wir tragen einfach die Spiele für uns selber so aus, wie wir das gerne hätten, weil wir haben dann einfach, wir kriegen die Privilegien dafür, weil die Wege gegebenenfalls halt zu Gianni Infantino, die sind kurz. Und dann können wir uns hier durch etwas, was wir uns mit dem größtmöglichen Vorteil selber zugeschustert haben, als kleines Qualifikationsturnier den maximalen Erfolg daraus holen.
Ach ja.
Hat ein bisschen mehr als ein kleines Geschmäckle, gerade wenn es eben um sowas wie Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate geht. Ne? Das WM-Austragungsland von 2022 wird der ein oder andere ja auch nicht unbedingt vergessen haben. Die glorreiche Winter-WM hatte ja also auf eine bestimmte Art und Weise auch was für sich und auch für das Turnier, was eben 2034 dann als Fußballweltmeisterschaft ansteht, gibt es ja entsprechende Diskussionen bereits, das auch wieder in irgendeinem Winter dann stattfinden zu lassen, weil teilweise auch entsprechende Stadien noch nicht so in ihrem Bauplan fortgeschritten sind, wie das wohl eigentlich angedacht wäre. Wo ja auch wieder, also wirklich überall die Alarmglocken schrillen sollten. Ja, ne, also. Möchtest du gerne Katar sehen bei der Fußball-WM, Steve? Freust du dich darauf schon?
Nö. Nö, einfach nein. Ich brauche die alle nicht sehen, ehrlich gesagt. Und, aber ja. Also gerade diese gekauften WMs und diese gekauften Fortschritte, jeder weiß es und man kann nichts dagegen tun. Das ist doppelt frustrierend. Und eigentlich ein Grund, diese Turniere zu boykottieren. Ja. Und ich würde jetzt sagen, daraus lernt dann die FIFA vielleicht, wenn irgendwie das Interesse einfach sehr viel geringer ist an diesen Turnieren. Aber die kriegen ja so viele Millionen in den Arsch geschoben von Saudi-Arabien oder Katar, dass denen das wahrscheinlich scheißegal ist. So, von daher, das ist halt irgendwie das Frustrierende daran, ne?
Das ist, glaube ich, der Lernprozess, der tatsächlich stattfindet bei der FIFA, ne? Dass sie halt lernen, okay, auf diese Art und Weise können wir noch mehr Gewinne einfach für uns rausholen, indem wir denen, die halt über diese finanziellen Mittel verfügen, dann auch für den Einsatz eben dieser finanziellen Mittel den entsprechenden Vorteil quasi garantieren und zuschustern können. Und das ist dann vermutlich eher das Modell, das dann auch zukünftig Schule machen wird. Das ist so das, wovon ich tatsächlich für die Zukunft persönlich einfach ausgehe, weil ich den Organisationen und sowas, also ne, den Organisatoren bei der FIFA einfach absprechen möchte, da auch im Sinne des Sports irgendwas zu handhaben. Was, glaube ich, auch ne, jetzt nicht mehr den größten Zyniker erfordert, diese Schlussfolgerung. Also.
Ja, es ist frustrierend und das treibt halt auch viele Leute, habe ich das Gefühl, also
so ein bisschen weg von dem Sport.
Ja, aber vor allen Dingen irgendwie, also ich kann so einen Spruchband von St. Pauli erinnern, die sagen irgendwie, weg von irgendwie diesen ganzen Nationalscheiß hin zu irgendwie, ich supporte meinen eigenen Club. Weißt du? Mhm. Das hat natürlich auch was mit der sehr linken
Fanszene da zu tun.
Ja, und auch der durchaus linken Ausrichtung des Vereins. Und da ist Patriotismus ist natürlich dafür, also ne, der da schon eine Rolle spielt, ne? Das ist ja mein Deutschland, was jetzt spielt. Das spielt natürlich auch damit rein, ne? Aber ich glaube, dass, also jetzt mal neutral versuche das zu gucken, dass immer mehr Leute davon angewidert sind, in der Champions League irgendwie gibt's ja auch Scheiß, die irgendwelche Vereine sich unter den Nagel reißen und die dann irgendwie mit Stars voll kaufen und so. Und ich glaube, dass viele Leute einfach abstößt und wegtreibt vom Fußball. Und die dann sagen, okay, dann gucke ich lieber meinen Club in der Regionalliga Schleswig-Holstein und hab keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Ich will keine WM sehen, wo Katar gegen Guatemala spielt. So dieses künstliche Aufplustern der Turniere irgendwie, damit man noch mehr Spiele verkaufen kann und noch mehr im Fernsehen sieht. Das brauche ich alles nicht, ne? Und ich keine Ahnung. Und das ist halt das Frustrierende. Du kannst es nicht ändern, egal was du tust. Selbst wenn du das Turnier boykottierst, so. Ja. Das ist, ja, das ist die einzige Möglichkeit, die du hast, zu sagen, ach, leck mich alle am Arsch, ich guck meinen Verein und mehr interessiert mich.
Gehst einfach noch wieder selber auf den Sportplatz auch wahrscheinlich, ne? Weil, also dein Verein darf dann wahrscheinlich in diesem Kontext auch gar nicht unbedingt Teil dieses Zirkus-Profifußball sein, wenn du
wirklich
versuchen würdest, da ein ehrliches Zeichen zu setzen, schätze ich. Aber das ist, ja, ein Schritt, zu dem ja auch, also weder jeder hier in Deutschland bereit ist, noch irgendwas, was, glaube ich, gerade einfach, bevorsteht, ne? Das ist, dafür haben die Leute noch zu viel Spaß einfach mit dem Produkt. Mhm. Und dafür macht's das Produkt ja auch schlicht und ergreifend zu gut. Und ein weiterer Teil dieses Produkts ist wieder ein Artikel aus der Süddeutschen, und zwar zu Borussia Mönchengladbach. Die News, die mich persönlich gerade ein bisschen interessiert hat, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast vorhin, Steve. Rufen Schröder wird Sportchef. Ein alter bekannter Rufen. Von Salzburg an den Niederrhein. Erste Aufgabe des Nachfolgers von Roland Wirkus beim Vorletzten der Fußball-Bundesliga wird die Klärung der Trainerfrage sein. Rufen Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht, sagte Borussias Geschäftsführer Stefan Stegemann.
Was ist er, Sportdirektor?
Sportdirektor, ja. Von Wirkus hatten sich die Gladbacher Ende September nach 3,5 Jahren im Amt getrennt. Auf Schröder, der zuvor auch als Sportdirektor bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, Werder Bremen, dem FC Schalke 04 und RB Leipzig fungierte, wartet viel Arbeit. Zitat: Wir sind davon überzeugt, dass es ihm gemeinsam mit dem Team Sport gelingen wird, sowohl die unmittelbaren Herausforderungen zu meistern, als auch die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten, sagte Stegemann. Die dringlichste zu klärende Personalie ist die Trainerfrage. 2 Wochen vor Wirkus Rücktritt hatte sich der 5-malige deutsche Meister von Gerardo Seoane getrennt. Seitdem ist der frühere U23-Trainer Eugen Polanski bis auf Weiteres Trainer des Profiteams und soll dies nach dem Willen der Vereinsgremien auch bleiben. Doch wie es mit dem früheren polnischen A-Nationalspieler weitergeht, liegt nun auch an Schröder. Einem 1:1 bei Bayer Leverkusen unter Polanski war ein Katastrophenauftritt, 4:6 nach 0:6 Rückstand, gegen Eintracht Frankfurt gefolgt. Spätestens danach hatte sich die Kritik auch auf Wirkus konzentriert. Zuletzt stand ein 0:0 gegen den SC Freiburg zu Buche und Polanski hatte verkündet, dass er vorerst in verantwortlicher Position bleibe. Auch am Freitag im Spiel beim FC Union Berlin sitzt er noch auf der Bank. Ja, das ist doch... Uwe Schröder macht mal wieder was. Der nicht nur ja in Bremen unterwegs war. Hast du überhaupt Berührungspunkte mit ihm da gehabt?
Der war nur ganz kurz bei Werder. Also der war, hat da nie eine große Rolle gespielt. Der war ratzfatz wieder weg.
Der war auch Teil des Scouting-Teams da, meine ich. Ne? Also der war jetzt nicht irgendwie ein sehr, sehr großes Tier. Das war so einer seiner Einstiege, ist das richtig?
Genau, ja, ja.
Weil danach ist er definitiv auch zu Mainz 05 gegangen und war da damals dann hier die rechte Hand von Christian Heidel, dem sogenannten Don, oder hat ihn dann auch irgendwie so ein halbes Jahr oder sowas dann später beerbt, nachdem der dann eben zum FC Schalke 04 ging und da auch großartige Arbeit geleistet hat, die dem FC Schalke 04 auch bis heute noch in der zweiten Liga hält. Danke dafür. Aber, hatte dann hier definitiv auch in Mainz so ein bisschen zu kämpfen, zu der Zeit, als ich hier auch definitiv gehandelt wurde mit als E-Sportler, was zu einer sehr merkwürdigen Situation auch geführt hat. Und zwar, das ist eine kleine persönliche Anekdote, die ich dazu sagen kann, die jetzt nicht so viel damit zu tun hat, dass er jetzt gerade bei Borussia Mönchengladbach Sportchef wird. Und zwar bin ich ihm im Fernsehstudio begegnet. Und zwar war ich zusammen mit Rufen Schröder eingeladen, damals zu einer damals Live-Sendung im SWR, also im Südwestrundfunk, die eben auch eine Sportsendung haben, so wie das alle möglichen anderen regionalen Sportverbände auch haben, so Sport im Osten oder den Sportclub oder so gibt es im NDR, meine ich. So gibt es das auch im SWR und das heißt Flutlicht. Und da saß ich dann eine Dreiviertelstunde lang am Tisch zusammen mit Rufen Schröder einfach nur, wo Rufen Schröder sich dann auch dazu äußern musste, dass ich damals zu Wien Wiesbaden gegangen war und nicht zu Mainz. Und das war ganz schön wild, weil also das, ich hatte auch definitiv ein persönliches Verhältnis zu Rufen Schröder und das fand ich immer relativ cool, weil der Mann, mit dem bin ich auch auf Du, da hat er auch drauf bestanden. Und der war hier auch in Mainz relativ, also hat einen schwierigen Stand, weil er auf damals Christian Heidel gefolgt ist, der hier eben, ich glaube, 16 Jahre lang Mainz 05 halt geprägt hat und in die Bundesliga geführt hat, ne, zu dem Mainz 05 machte, was Mainz 05 ja nach wie vor noch ein bisschen ist, und zwar ein gestandener Bundesligist mittlerweile, das kann man ja sagen, selbst wenn sie ein bisschen manchmal eine graue Maus sind. Und hatte sie dann auch nach Europa geführt, hat ein paar schwierige Entscheidungen gefällt, das war hart und hat ja seitdem auch, ne, und das ist ja noch alles gar nicht so lange her, das ist ja, ich weiß nicht, jetzt sieben, acht Jahre ungefähr, hat seither auch fast genauso viele unterschiedliche Vereine nochmal mit durchlaufen, ne, auf seiner Karriere, weil er ja auch bei Schalke 04 war, weil er ja auch dann bei RB Leipzig war, auch eine Weile lang. Und jetzt macht er halt Borussia Mönchengladbach, ne, und muss versuchen, halt einem wirklich kriselnden anderen Bundesligisten so ein bisschen unter die Arme zu helfen oder zu heben. Meinst du, der kriegt das hin, Stevie? Hast du da ein gutes Gefühl beim Ruf?
Ich hab
oder bei Gladbach Gefühl, überhaupt?
Ich habe immer das Gefühl, dass Rufen Schröder ein Guter ist oder war oder ist, ja, mit seiner Arbeit. Ich keine Ahnung, warum. Wie gesagt, ich hatte in Bremen nicht so viele Berührungspunkte mit ihm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er einen guten Job gemacht hat. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der in Mainz irgendwas bewegt.
Nee, in Mainz ist er ja nicht, der ist ja in Gladbach. In Mainz so. War er ja früher.
In Mainz war er, stimmt. Ja, ja. In Mainz
hatte ich halt den großen Kontakt auch mit ihm und da hatte ich wirklich ein exzellentes, auch persönliches Verhältnis zu Rufen. Da haben wir auch uns privat ein paar Mal unterhalten können. Und da ist mir eben auch jedes Mal aufgefallen, wie der auch mit anderen Leuten umgeht und so. Das ist ein richtig feiner Kerl und das gibt's auch im Profifußball nach wie vor nicht so häufig. Ist auch mein Eindruck.
Und auch qualifiziert. Also das, was er in Bremen gemacht hat, hat er auch Hand und Fuß in der kurzen Zeit.
Der hat diese etwas ruhige, sachliche Art auch. Und das ist, also das kommt auch ganz gut an, ne, weil das halt sehr projektbezogen dann ist. Ne? Den kannst du wirklich auch an dem messen, was er sagt. Und das finde ich beachtenswert. Und ich hoffe sehr, dass er da bei Borussia Mönchengladbach auch eine Chance hat, da wirklich aus diesem Verein, der schon seit Ewigkeiten eigentlich so ein Schatten seines Selbst ist, wenn ich das hier in diesem Artikel lese, irgendwie fünfmaliger deutscher Meister. Ne? Wann war Borussia Mönchengladbach das letzte Mal deutscher Meister? War das noch in den 80ern oder war es in den 70ern?
Das muss in den 70ern gewesen sein, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass in meinem aktiven Fußballzeit, in der ich die Bundesliga verfolge, Gladbach jemals deutscher Meister war.
Siehst du, ne? Also das ist.
Also das muss auf jeden Fall vor 1982 gewesen sein, weil da bin ich eingestiegen.
Und haben ja auch in den letzten 20, 25 Jahren eine wilde Achterbahn durchlaufen, von regelmäßig mal zweite Liga, zwischenzeitlich dann auch mal wieder Champions League gespielt, ne? Wo Gladbach auch mal wirklich so 2-3 Jahre unter Lucien Favre ja auch einen der besten Fußballer auf jeden Fall in der Bundesliga gespielt hat. Und auch durchgängig dann international war. Das war ja schon, das hatte ja wieder was. Jetzt hin zu wirklich völliger Inhaltslehre und also, ja. Also die haben auch, glaube ich, so eine Form von sachlicher Unterstützung dringend nötig. Ob Eugen Polanski dabei dann auch wieder der hundertprozentig Richtige ist, andere Frage. Ich persönlich möchte allerdings an der Stelle, und das mache ich sehr selten und habe ich, glaube ich, bisher sowieso auch noch nie gemacht, einfach aus einer persönlichen Sympathie herausrufen, Schröder da alles Gute wünschen. So, weil das ist einer von sehr wenigen Leuten, denen ich in diesem Sport sehr viel gönne. Da hoffe ich, dass er glücklich werden kann. Das so als, würde ich sagen, fast letzte News, die ich hier gerade mal zusammengesammelt habe, außer wir wollen noch mal tiefer werden, aber das ist eine Frage von Zeit wahrscheinlich und von dem, was Steve gerne noch durchdiskutiert haben möchte. Wie sieht's bei dir aus, Stevie?
Ja, ich finde, wir haben eine nette Stunde irgendwie gemacht. Von daher finde ich das ganz gut. Ja.
Mal durch alle möglichen News, mal alles, was wir hier auch noch anzubieten haben an unterschiedlichen Kommentaren, was das aktuelle Zeitgeschehen angeht. Damit wir hoffentlich ja der Community auch einen Mehrwert geboten haben. Ne?
Ja.
Hoffe ich.
Ich denke, das war eine ganz gute Sache. Ja.
Wenn
Dennis mal nicht kann, weil er überarbeitet ist und oder seine Kinder irgendwie betreuen muss, können wir das immer mal einschieben. Ich finde das Konzept eigentlich ganz witzig. Mal gucken, was die Community dazu sagt.
Ja. Sagt Bescheid. Lasst eure Kommentare auch da, weil genügend unterschiedliche Sachen haben wir ja auch, ne? Also würde mich dann auch interessieren.
Sehr gerne, ihr Lieben.
So, ich es mir lesen kann.
Wahrscheinlich werde ich also heute ist Mittwoch, wahrscheinlich werde ich am Freitag ein Sister-Special mit Kiram aufzeichnen. Wollten wir eigentlich letzte Woche machen, hat sich dann aber, mussten wir dann vertagen. Und ich würde sagen, hört nächste Woche wieder rein, wenn Dennis wieder kann und wir ein ganz normales Herrenspielzimmer machen können. Danke fürs Reinschalten und bis nächste Woche. Macht's gut.
Nehmt eure Vitamine bitte.